lese derzeit
ein Buch, theoretisch.
Tada, dieses. Und zwar ist es ein Buch von Henok Woku. Das ist ein Pastor im Gospelforum. Und er hat vorher als Kindermitarbeiter bei Berühlsten gearbeitet in New York. Und ich finde die Arbeit in New York total faszinierend und dachte, komm, wenn es schon mal ein deutsches Buch über die Arbeit gibt, dann kaufe ich mir das. Und bin über dieses Buch gestolpert. Und ich möchte ganz gern einfach mit einem Auszug aus diesem Buch beginnen. Genau. Ich stand am Schalter am Flughafen von JFK in New York, um nach Deutschland zu fliegen. Und als ich bei Facebook sah, dass meine Tante einen kleinen Predigtabschnitt von mir kommentiert hatte, ahnte ich nicht, dass ich sie das nächste Mal im Krankenhaus besuchen würde. In Frankfurt holte mein Vater mich ab und schon von Weitem sah ich, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Obwohl ich keine Vorstellung hatte, was mich erwarten würde, war ich sehr beunruhigt. Als ich bei ihm ankam, erzählte mein Vater mir, dass die Schwester meiner Mutter schwer verletzt im Krankenhaus lag. Wie es dazu gekommen war, war noch nicht so richtig klar. Ich hatte 100 Fragen, doch er konnte mir keine davon beantworten. Es war einer der Momente, wo die Zeit plötzlich stehen bleibt und ich empfand ein tiefes Gefühl der Unsicherheit. In der Klinik gingen wir sofort zur Intensivstation. Und als ich meine Tante völlig leblos dort liegen sah, war ich schockiert. Sie war angegriffen worden und hatte eine schwere Kopfverletzung. Der Arzt versicherte, dass sie ihr Bestes versuchten, aber meine Tante reagierte nicht. Ich konnte in diesem Moment nichts fühlen und war wie betäubt. Ich wollte weinen, schreien oder irgendwie meiner Emotion Ausdruck verleihen und stand gleichzeitig total versteinert da. Es fühlte sich an wie ein Albtraum und ich wollte es nicht wahrhaben. Später betrat der Arzt das Wartezimmer und teilte uns mit, dass meine Tante gestorben war. Meine Mutter und meine Cousine und ich schrien vor Schmerz. Ich weiß nicht, ob ihr solche Momente oder solche ähnlichen Momente kennt, wo der Boden unter den Füßen völlig weggezogen wird. Und ich weiß auch nicht, warum Gott das immer zulässt oder warum mir sowas vielleicht auch passiert. Und ganz oft bin ich dann in der Verfassung, denn ich so, okay, werde ich jetzt irgendwie angegriffen vom Teufel? Ist das jetzt irgendwas, auf was ich reagieren muss? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich in Sünde gelandet? Oder ähnliche Dinge. Und während der Zeit im Momentum College, also die, die es noch nicht wissen, bin gerade an der Bibelschule in Wiesbaden, hatte ich die Ehre, einen Unterricht zu übernehmen und über den ersten Petrus lehren zu dürfen. Und ich sage es euch schon mal, dieser Petrusbrief ist mega spannend und er wird Antwort liefern auf diese Situation, die ich gerade vorgelesen habe. Und im ersten Kapitel bin ich dann auf ein paar Stellen gestoßen, die haben mein Glaubensleben völlig über den Haufen gerannt. Und völlig über den Haufen ist tatsächlich völlig über den Haufen, weil ich diese Perspektive, die in diesem Kapitel stehen, noch nie so registriert habe. Und wir steigen einfach mal heute gemeinsam in diesen Petrusbrief ein. Und ich kann es nur empfehlen, diesen ersten Petrus wirklich mal komplett zu lesen, auch am Stück zu lesen, weil da unheimlich viele Wahrheiten drin stehen. Vielleicht ganz zu Beginn. Petrus ist ein Jünger Jesu und er war ganz nah dran. Der war ganz nah. Er war immer der Erste. Er hat sich immer als Erstes gemeldet. Er war derjenige, der gesagt hat, wenn Jesus eine Frage gestellt hat, habe dazu irgendwie eine Antwort. Und er hat wirklich versucht, alles immer richtig zu machen und ist aber auch ständig irgendwie mal gestolpert, hat Jesus verleugnet. Das ist die Person, die diesen Brief schreibt. Er schreibt es an Christen und ihm ist ja bewusst, er kennt die Leute teilweise, die in einer sogenannten Diaspora waren. Diaspora ist quasi eine Verfolgung oder eine... Also die Christen mussten fliehen, so rum, fangen wir so rum an. denn in Rom war der Kaiser Nero und er hat gesagt, hey, die Christen müssen alle aus Rom raus, denn die sind verantwortlich für den Brand in Rom und das geht gar nicht. Also hat er die alle aus der Stadt gejagt und die sind dann überall hingeflüchtet in die heutige Türkei. Die hatten somit keinen Wohnsitz mehr, die wurden oftmals nicht integriert in das gesellschaftliche Leben und da wird sogar solche Sachen beschrieben. Der römische Historiker Tacitus schreibt, in Tierhäuten steckend wurden Christen entweder von Hunden zerfleischt, ans Kreuz geschlagen oder angezündet, um nach Eintritt der Dunkelheit als Fackeln zu dienen. Also diesen Christen schreibt er. Und ich finde es ziemlich krass. Also es ist vielleicht auch so eine ähnliche Situation, wie ich am Anfang vorgelesen habe. Da wurde vielleicht auch einem die Füße, der Boden unter den Füßen einfach weggezogen. Dinge, die man einfach überhaupt nicht verstehen kann, die man nicht mehr nachvollziehen kann. Und da kommt mir einfach die Frage, wie ermutigt man solche Leute? Wie ermutigt man jemanden, der sowas erlebt? Und ich glaube, jeder kennt irgendjemanden, dem es mal so ging. Vielleicht bist aber auch heute du derjenige, der so eine Ermutigung irgendwo braucht. Und ich rede jetzt nicht nur davon, dass man mal einen kurzen Durchhänger hat und irgendwie mal schlecht drauf ist, sondern ich rede auch einfach von wirklich existenziellen Dingen, aus Angst oder halt diesen Verlust von lieben Menschen oder dass man halt wirklich irgendwie durchs Feuer gehen musste. Und bevor wir da jetzt richtig einsteigen, möchte ich eine Perspektive euch gerne ans Herz legen, weil die hat ganz viel bei mir verändert. Und zwar, dass Gott einfach in einer anderen Zeitdimension lebt oder eine andere Zeitperspektive hat, und zwar das Ewigkeitsdenken. Ihr seht ganz links die Schöpfung. Das hat Gott genauso im Blick wie den Moment, wo gerade Jesus ist, am Kreuz hängt. Aber er sieht auch gerade unsere Stelle, wo wir quasi gerade einen Berg hochkrabbeln, wo wir irgendwie gerade versuchen, über irgendein Hindernis hinwegzukommen. Aber er sieht auch gleichzeitig die Ewigkeit, das, was noch vor uns liegt. Und das finde ich was ganz Bezeichnendes ist, denn Gott sieht erstens alles gleichzeitig, aber er sieht auch schon das, was bei uns im Himmel auch für uns wartet. Und mit diesem Gedanken müssen wir quasi in den ersten Petrus gehen. Was macht Petrus als allererstes? Und wir haben es gestern schon gehört, was man als allererstes machen sollte, immer Leute ermutigen und stärken. Und im 1. Petrus 1, Vers 4 steht, ich habe jetzt irgendwie den Vers nicht da, denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Das ist etwas, ich habe euch gerade versucht, dieses Ewigkeitsdenken zu erklären, das ist etwas, wo Gott uns in diesem Moment einfach darauf hinweist, hey, ihr habt etwas, was im Himmel unversehrt ist, das ist also nicht kaputt, das hat keine Macken, es ist absolut rein und es ist im Himmel. Wenn wir ganz kurz einen Exkurs in den Himmel machen, der Himmel ist safe. Da gibt es kein Leid, kein Teufel, kein gar nichts. Da gibt es nur noch die Herrlichkeit Gottes. Und das ist etwas, an den er uns als allererstes erinnert. In all unserem Leid, in all diesem Chaos, in allen Umständen, in denen wir drinstecken, sollten wir genau diesen Blick haben, dass wir dieses Erbe, wenn wir an Jesus glauben, absolut sicher haben werden. Und ich finde es noch sehr süß, in dem ganzen Petrusbrief wird dann auch später beschrieben, dass sogar die Propheten im Alten Testament schon genau das wissen wollten. Hey, wie funktioniert das? Was können wir tun? Was müssen wir machen? Wie sieht es aus? Können wir irgendwie mehr darüber erfahren? Und sogar die Engel sehnen und begehren das, etwas davon zu sehen, von diesem Erbe, was wir erhalten werden. Das findet ihr in Vers 10 und 12. Er sagt uns noch was Zweites, und zwar freut euch. Aus diesem Grund freut euch. Wir sind uns gewiss, wir haben dieses Erbe im Himmel, also fangt euch an zu freuen. Dieses Freuen, wenn man da ein bisschen im Griechischen nachschaut, steht sogar, wir sollen hüpfen, wir sollen springen, wir sollen jubilieren, wir sollen klatschen, weil wir das erkannt haben, dass wir ein Erbe haben im Himmel. So, das klingt jetzt irgendwie ganz nett, und wenn ich mir vorstelle, ich bin in so einer Situation, wo mir der Boden weggerissen wird und jemand kommt und sagt, hey, du hast da so ein Erbe, du sollst dich freuen. Und ich denke so, ich weiß nicht. Aber Petrus ist nicht blauäugig. Er erweitert diesen einen Vers. Freut euch von ganzem Herzen. Vor euch liegt diese große Freude. Auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Also Petrus sieht es schon mal. Also er ist jetzt nicht blauäugig und sagt nur, hey, ist alles happy-clappy und alles wunderschön, sondern sagt, hey, ich sehe, wie es euch gerade geht. Aber er macht uns auch auf etwas aufmerksam. Das steht für eine Weile. Das steht nicht für immer und ewig, sondern es ist so der erste Hoffnungsschimmer, der da drin steckt, für eine Weile. Und da steht viel erdulden. In anderen Übersetzungen findet man auch noch Prüfungen, Erprobungen, Versuchungen. Aber wir müssen da durch. Und ich frage mich, hey, warum müssen wir durch sowas durch? Also, ich weiß nicht, wenn ich mit Gott gehe, hey, Gott, mit Gott kann ich über Mauern springen, ich kann durch Wände laufen, was auch immer. Gott tut große Wunder und dann kommt sowas, hey, warum müssen wir denn sowas machen? Und Petrus antwortet eigentlich auch gleich selbst im nächsten Vers. Dies dient dazu, euren Glauben zu prüfen. Harte Keule. Damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und das finde ich ziemlich, ziemlich krass. Wir müssen durchs Feuer gehen. Das ist der Zweck, warum irgendwie uns manchmal der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Wir sollen durch Prüfungen durchgehen, durch Versuchungen. Also ich fand das jetzt nicht so schön. Dieser Bibelvers, der hat am Anfang bei mir so die Haare auf den Zähnen hervorgerufen und denkt so, hä, nein? Sorry, es ist Müsli von heute Morgen. Also ich fand das irgendwie nicht so gut. Und dieser Vers hat mich dann aber an ein Lied erinnert, was ich in meiner Jugend gesungen habe. Und zwar heißt es, reinige mein Herz. Mach mich rein wie Gold, pures Gold. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Und ich dachte so, Brian Dirksen schreibt in diesem Song, hey, komm mit einer Prüfung, komm mit einer Versuchung, reinige mein Herz. Danach verlangt es mir sogar. Und ich denke so, hä? Ich muss kurz was trinken. Dachte ich, okay, jetzt bin ich motiviert, ich soll das ja in der Bibelschule predigen. Dann schauen wir mal, was dieser Vers so alles noch in sich hat. Und ich sag euch schon mal voraus, es gibt wirklich Hoffnung und ich hoffe, ich kann euch heute so eine kleine Perspektivänderung dafür geben. Und zwar kommen wir zu dem Thema Gold. Da steht ja drin, es soll wie Gold gereinigt werden. Also habe ich mich mit Gold auseinandergesetzt. Gold ist eins der Elemente, welches absolut auch in reiner Form vorkommt. Und es ist oftmals auch ohne Lupe sogar sichtbar. Und dann kommt es so vor wie in solchen Nuggets. Die kann man ganz oft auch so und dann ganz oft ist eine Rarität. In bestimmten Gegenden einfach so finden und das wird durch Waschen, also man muss das quasi in eine Art Sieb packen und dann kommt da Wasser drüber und man wäscht es raus und dann kann man diese Nuggets quasi in freier Form einfach raussaugen. Der Nachteil ist, dass es jetzt nicht so, also ich bin noch nicht keinem Goldnugget begegnet, es gab in Amerika diesen Goldrausch. Kennt ihr vielleicht noch so, die Western-Fans kennen das. Aber hiervon ist jetzt nicht die Rede, denn es sollte ja durchs Feuer. Also gibt es noch etwas, eine zweite Form, die sieht eher ungefähr so aus. Und das ist die häufigste Form, also ca. 90% von Gold findet man in dieser Form. Entweder es sind so ganz kleine Partikelchen, die wie Staub überall rumliegen, oder es ist in so umgebendem Gestein irgendwie so miteinander verwebt. Und man kann es nicht einfach so einsammeln. Aber man kann es durch chemische Prozesse gewinnen. Man muss es also richtig erhitzen, sodass nämlich alles andere, was jetzt noch da dran klebt, verbrannt wird und herausgelöst wird. Sodass man am Ende nur noch das reine Gold hat. Und wenn ich wieder in den 1. Petrus schaue, geht es genau darum. Ich habe so einen großen Klumpen. Man sieht schon dieses Gold in diesem Klumpen. Aber es muss noch irgendwie sichtbar gemacht werden. Und wenn ich dann das mit dem 1. Petrus verbinde, kommt für mich Folgendes heraus. Um zu erklären, ob Gold, mein Glaube, echt und rein ist, muss es im Feuer geschmolzen werden. Dem Gold, also meinem Glauben, schadet es gar nichts. Denn wenn es durchs Feuer gegangen ist, wird das Gold erst richtig sichtbar. Aber alles Unreine wird dabei abgestoßen und das Echte, das Wertvolle, tritt richtig hervor. Also mein Glaube hat also oft so ganz viele kleine Bestandteile und ist vielleicht so an dem einen Eckstein hier, dann ist noch ein bisschen was hier. Und eigentlich sollten diese Dinge zusammenkommen, um zu einem richtigen Glauben, zu einem richtigen fetten Klumpen zu werden. Und das ist was mich völlig, also meine Denkweise über meinen Glauben völlig verändert hat. Also ich höre ganz viele Predigten, ich habe hier eine Ecke, ich habe hier was verstanden, ich habe hier etwas verstanden. Und mein Glaube muss durch manche Dinge durchgehen, um zu verstehen, hey, das gehört zusammen. Ich muss meinen Fokus immer auf Jesus setzen. Und somit ist auch dieser Vorgang eigentlich als positiv zu sehen. Und somit ist auch das Leiden oder die Erprobung oder die Prüfung des Glaubens auch positiv. Und somit sollten wir anfangen, uns vielleicht auch zu freuen, so wie Petrus es gesagt hat, wenn in unserem Leben eine Prüfung hervorkommt. Denn wir wissen schon, Gott hat die Ewigkeitsperspektive, Gott sieht schon, hey, wir werden da durchkommen und unser Glaube wird stärker sein. Mit dieser Zuversicht sollten wir durch jedes Tal, durch jede Erprobung hindurchgehen. Und das ist für mich so ein krasser Perspektivwechsel gewesen, dass ich sage, hey, Gott sieht schon, dass ich da durchkomme, also warum bin ich denn derjenige, der da anfängt zu zweifeln? Und bin ich nicht eher froher Hoffnung zu sagen, hey, okay, ich nehme jetzt diese Herausforderung an und gehe gestärkt durch diese ganze Sache. Und um das vielleicht ein bisschen praktischer zu machen, während der Bibelschule haben wir so verschiedene Coaching-Gespräche. Und bei mir ist ein ganz großes Ding so Lebenslügen gewesen. Und das hat mir sehr oft den Boden oder den Füßen weggenommen. Also ihr wisst, ich bin ein paar Jahre nicht hier gewesen, weil genau aus so einem Grund. Ich habe meinen Glauben oder mein Leben quasi auf so Lügen aufgebaut, die ich selber gar nicht so gesehen habe. Aber die mussten verschwinden. Und diese Lügen kommen nicht jetzt hier aus der Gemeinde, sondern teilweise kommen sie schon aus der Kindheit, was sich einfach so als roter Faden einfach durch mein Leben zieht und haben sich einfach in meinem Lauf des Lebens einfach total verstärkt. Und es ist sogar so weit gegangen, dass ich teilweise sogar Angst hatte, ihr werdet es vielleicht nicht so mitbekommen haben, aber nicht hier vorne zu stehen, nicht zu predigen oder irgendwelche Aussagen oder irgendwelche Dienste und Ämter zu machen, weil ich Angst hatte. Und mein Klumpen, mein Glaube war ganz viel mit Angst verbunden und man hat das Gold vielleicht manchmal gar nicht mehr gesehen oder ich zumindest. Und in dieser Zeit hat Gott mich vor sehr vielen Herausforderungen gestellt und mir so Fragen gestellt, so glaubst du mir? Oder glaubst du den anderen? Glaubst du denen, die irgendwas über dich sagen oder glaubst du mir? Glaubst du mir als deinen Vater? Hörst du überhaupt, was ich sage? Also gibt es irgendwas, was ich dir quasi tun kann, damit du mir wieder glaubst? Und Gott hat so viele Wahrheiten in der Bibel drinstehen, dass wir geliebte Kinder sind, dass wir uns nicht selber runtermachen sollen, dass wir nicht selbst verdammt sind. Und das war für mich mega ein Prozess, da irgendwie hindurchzugehen, wieder neu zu lernen, hey, vertraue ich meinem Gott? Stelle ich mich wirklich auf die Wahrheiten, die in der Bibel stehen? Und es war vielleicht eigentlich nur so ein Nebending, aber wir haben von unseren Lehrern so Ermutigungskärtchen gekriegt. Und da stand gar nichts Besonderes drauf. Da stand nur drauf, du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Und an dem Tag, ich weiß nicht, ist bei mir so alles abgefallen. Und bei mir wurde so eine Brücke von ganz vielen Glaubensinhalten, die ich hatte, wurden wirklich zu einem Glauben zusammengeschmolzen. Und ich habe wieder ein bisschen gemerkt, dass halt diese unreinen Elementen, also diese ganzen Lügen, die ich mir so als Grundlage für meinen Glauben gesetzt habe, verschwunden sind. Hat aber eigentlich nur funktioniert, als ich das beherzigt habe, was Petrus gesagt hat. Hey, wir sollen unsere Augen wieder einfach auf Jesus setzen. Und Petrus schiebt noch eine kleine Ermutigung hinterher in Vers 8. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er, also der Glaube, euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen, an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart wird. Also ist unser Glaube wirklich eigentlich der Part, der quasi unser Gold ist und das sollten wir anfangen zu reinigen und zu schauen, haben wir wirklich die richtigen Glaubensgrundlagen. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch mit Identität auseinanderzusetzen und wirklich zu schauen, was sagt Gott wirklich über dich? Oder glauben wir irgendwelche anderen Dinge von anderen Menschen? Und ich habe euch ja am Anfang so eine Story vorgelesen von dem Henok. Und ich würde ganz gerne noch das Ende vorlesen, was danach passiert ist. In diesem Moment half es mir, die Worte eines anderen zu benutzen und Lobpreis zu machen. Jesus, dir gehört all mein Lob, deinen Namen preise ich her. Ich glaube, die meisten kennen dieses Lied. In diesem Moment hat quasi Henok wieder seinen Fokus auf Gott gesetzt und gesagt, hey, egal was passiert, dir gehört mein Lob. Und die Trauerfeier war, wie man eine Trauerfeier sich vorstellt, wenn man viel zu jung und auf gewaltsame Weise gestorben ist. Die Stimmung war trüb. Es waren sehr viele Menschen anwesend. Ich fragte mich, wie es sein kann, dass hier so viele Menschen sind, die ohne Hoffnung sind. Entschlossen schnappte ich mir das Mikrofon und erzählte von der Hoffnung, die wir in Christus haben. Gottes Gegenwart war deutlich spürbar und ein paar Menschen entschieden sich, ihr Leben Jesus zu übergeben. Die Atmosphäre hatte sich komplett verändert. Ich kann nicht erklären, was wir bei dieser Trauerfeier erlebt hatten. Ein Wunder in all diesem Schmerz. Ich konnte die Fragen nach dem Warum nicht beantworten, doch ich war mir sicher, dass Gott die Kontrolle hatte und immer noch hat. Und das ist etwas, was ich mir für mein Leben oder für unser Leben mir einfach wünsche. Dass egal durch welches Tal wir durchgehen, wir uns daran erinnern, Gott hat die Ewigkeitsperspektive, Jesus hat den Tod besiegt, wir werden ein Erbe im Himmel antreten und dass wir darauf unseren Glauben aufbauen. Ich möchte nochmal auf das Lied zurückkommen, was Brian Dirksen gesungen hat. Und ich finde, jetzt macht dieser Song auch für mich noch viel, viel mehr Sinn. Ich lese nochmal den Text vor. Reinige mein Herz, mach mich rein wie Gold in deinem Feuer. Reinige mein Herz, mach es rein wie Gold, wie pures Gold. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz, mach mich rein und heilig. Reinige mein Herz, nimm was mich trennt von dir und mach mich heilig. Reinige mein Herz, nimm was mich trennt von dir tief in mir. Und ich hoffe, dass ihr nächste Woche, wenn ihr jetzt so in den Alltag wieder zurückkehrt, wenn dann wieder irgendwas kommt, wo er sagt, hey, jetzt komme ich überhaupt nicht klar, dass ihr anfangt, das einfach als Chance zu nehmen, zu sagen, hey, worauf stelle ich meinen Glauben? Und vielleicht fühlt es sich irgendwie nicht immer so danach an, aber wenn wir unseren Fokus auf Jesus setzen, wird der Rest nachziehen. Und ich bin mir gewiss, dass unser Glauben dadurch wachsen wird. Wir werden jetzt das Lied noch hören, nochmal. Und vielleicht können das auch schon einige jetzt vielleicht mehr annehmen. Also für mich hat dieser Song einen totalen Unterschied jetzt gemacht, diesen Song zu singen. Und ich hoffe, dass es wirklich zum Lob und zur Herrlichkeit und zur Ehre für unseren Gott geht.